bin ein gehorsamer Knecht derer, die mich einladen. Und hier war jetzt halt eben das Thema, wie geht's weiter? Gestern Abend haben wir darüber nachgedacht, wie geht's weiter mit Christen in der Gesellschaft. Und heute ist das Thema, vielleicht finden Sie das merkwürdig, hört sich so mehr an, als ob ich Ihnen einen Vortrag halten sollte zur Lösung zukünftiger kirchlicher organisatorischer Probleme. Also, wie geht's weiter mit biblisch-missionarischen Gemeinden in der Kirche? Ich werde natürlich keinen Vortrag halten über anstehende organisatorische Probleme. Da stehen jede Menge an, das wissen Sie ja vermutlich. Und überall, wo man hinkommt, machen sich die Leute müde, weil sie dauernd darüber nachdenken. Finanzen sind knapp, Gebäude zu viel, Pfarrer fehlen oder sind zu viel oder sind zu teuer oder was auch immer. Jedenfalls, es muss gesund geschrumpft und organisiert werden. Das Ergebnis, die Leute streiten sich überall, wie es denn jetzt am besten weitergehen soll. Dass ich da keinen großen Spaß habe, darüber in einem Gottesdienst zu reden, das können Sie mir ja glauben und Sie erwarten das auch nicht von mir. Was machen wir stattdessen? Was machen wir stattdessen? Das ist ganz einfach. Ich habe ein großes Vertrauen zum Worte Gottes, der Bibel, dass sie uns sagt, wie es weitergeht und auch, wie es mit der Gemeinde weitergeht. Und deshalb lese ich erstmal, nachher werden Sie das alles auch noch Satz für Satz hier sehen, aber hören Sie erstmal, ich lese einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 5 und den Vers 9. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachst zum Heil. Da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und jetzt der Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. An wen schreibt der Apostel Petrus das? Das ist das Erste, was wir uns vergegenwärtigen wollen, weil das im Grunde schon viel darüber sagt, was heißt das jetzt für uns, was er sagt? Also das Erste ist, Petrus schreibt es aus Rom, sitzt im Gefängnis, und der Brief geht eine lange Reise in das Gebiet, das wir heute Türkei nennen. Pontus, das ist ganz oben am Schwarzen Meer, und dann geht es runter, die Namen werden da im Einzelnen ja genannt, vielleicht ganz fremd, Galatien, Kappadokien, Provinz Asia, das ist Westtürkei, und Bithynien, da geht's wieder rauf. Das sind Bereiche, in denen Paulus unterwegs war und andere Apostel und wo Gemeinden gegründet wurden. So. Und dann schreibt er ihnen und sagt, ihr seid Fremde in der Zerstreuung. Das ist in Vers 1 gleich. Apostel Petrus, Jesus, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben. Und dann kommen die ganzen Namen dieser Provinzen. Das heißt, da waren ganz viele Gemeinden und dieser Brief wurde rumgereicht. Und er sagt, das kennzeichnet euch. Ihr seid Fremde, ihr seid Ausländer. Die waren gar keine Ausländer. Die Familie lebten dort seit Generationen. Selbst wenn sie Juden waren und vor Jahren oder Jahrzehnten aus dem Israel-Stammland ausgewandert und geflohen waren da und sich dort angesiedelt, wohnten sie jetzt dort an diesem Ort, das war ihre Heimat. Warum nennt er sie Fremde? Weil im Augenblick, wo ein Mensch Jesus annimmt, ihn als Herrn bekennt, Vergebung der Sünden durch Jesus bekommt, ein Kind Gottes wird, eingefügt wird in das Volk Gottes. Dann ist seine erste Staatsbürgerschaft, ist Gottes Königreich. Seine erste Nationalität ist die Nationalität Volk Gottes. Und dann hat er auch einen zweiten Pass noch. Irgendwo lebt er. Ich habe einen deutschen Pass. Das ist meine zweite Nationalzugehörigkeit. Das Land, in dem ich lebe. Aber meine erste Staatsbürgerschaft ist Gottes Reich. So ist es bei Christen. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Ich weiß nicht, wie Sie sagen, wo ist meine Zugehörigkeit das Erste. Für Christen heißt es, so hat das lehrt der Apostel Petrus. Die Leute, ihr gehört jetzt zu Jesus. Eure erste Staatsbürgerschaft ist das Reich Gottes. Eure erste Zugehörigkeit ist das Volk Gottes und ihr seid Fremde in dem Land, in dem ihr auch sonst lebt. Natürlich seid ihr Staatsbürger dazu, schreibt er auch darum, helft dort mit, lebt ordentlich, unterstützt das, da wo der Staat was Vernünftiges tut, soll ja auch vorkommen, da engagiert euch, und aber eure erste Staatsbürgerschaft ist das Reich Gottes. Ihr seid Fremde in der Zerstreuung. In der Zerstreuung heißt auch, da sind viele ringsrum, es ist eine Mehrheitsgesellschaft, die tickt nicht so wie wir. Die glauben nicht an Jesus. Also er schreibt, und das macht den ersten Petrusbrief so wahnsinnig aktuell für uns. Weil das muss ja inzwischen jeder begreifen, auch in Deutschland, wo lange Zeit viele Christen gemeint haben, wir leben im christlichen Abendland und dieses Land wäre ein christliches Land. Also wer das noch nicht begriffen hat, der muss inzwischen begreifen, wir sind Christen, bekennende Christen. Ich meine jetzt nicht, die vergessen haben, aus der Kirche auszutreten, aber eigentlich gar nichts damit zu tun haben wollen. Sondern Christen heißt ja, steht auch im ersten Petrusbrief, der Ausdruck Christen wird hier erwähnt. Das sind die, die Christus ihr Leben verdanken, die ihm vertrauen, die ihn als Herrn bekennen und die so zum Volk Gottes gehören, zum Königreich Jesu. So sagt er, ihr seid Fremde, ihr lebt in einer Mehrheitsgesellschaft, die Jesus nicht als Herrn anerkennt, und an die schreibt er. Und das ist genau die Situation von uns heute. Christen leben als Minderheit in diesem Land und in Europa insgesamt, in einer Mehrheitsgesellschaft, mehr oder weniger in christlicher Tradition meint zu leben oder zu lebt, aber die sich nicht zu Christus bekennt. So, und wie lebt man dann? Und ja, jetzt fangen wir auch nicht mehr der Kirche am Nullpunkt an. Es hat eine jahrhundertelange, zwei Jahrtausende lange Geschichte gegeben, der Mission. Und als ich gestern hierher fuhr, da bin ich so über Land, über die Dörfer gefahren und kam bei Fritzlar Geismar vorbei und dachte daran, hier hat der Bonifatius die Eiche, die Donaueiche gekappt. Und dann fing das an, dann bin ich durchs Land gefahren und habe mir das nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Wie da so langsam über die Jahrhunderte erstmal mit auf und ab, mit vielen Fehlentwicklungen in Deutschland gemein das Volk Gottes gewachsen ist. So, und jetzt sind wir heute, wo wir sind. Da waren auch viele schwierige Entwicklungen, auch Komisches. Denn das hat sich der Apostel Petrus nie vorstellen können, dass eine Kirche mal eine Staatskirche wird, wo alle als Kinder reingetauft werden und alle zwangsweise dazugehören. Und man mal denkt, also das ist ganz normal. Das war ihnen völlig fremd. Sie waren eine kleine Minderheit, die treu Jesus folgten, voller Freude, in Wort und Tat und in Gemeinschaft Gottesdienst feierten. Aber jeder Alltag machte ihnen klar, sie lebten in einer Mehrheitsgesellschaft, die mit Jesus nichts am Hut hat und das zum Teil ziemlich schräg fand, was diese Jesus-Leute da sagten und lebten. Und manchmal hat es dann auch richtig Druck gegeben, da hat es auch richtig Verfolgungen gegeben. Das muss man halt wissen. Die Gemeinden in diesem Bereich waren in den ersten 300 Jahren verfolgte Minderheiten. Dann kam im 4. Jahrhundert im Römischen Reich die Wende und die zwei Kaiser, entschieden dann, das wäre toll mit dem Christentum, das machen wir zur Staatsreligion. Und dann kam es doch 800, 900 Jahre lang in diesem Bereich, Christentum war Staatsreligion. Jetzt hatten die Christen die Macht. Und wer dagegen war, der kriegte es auf die Rübe. Und die Andersgläubigen wurden verfolgt mit Gewalt. Das war natürlich im Rückblick, erschrickt man ein bisschen. Man denkt, da werden die Verfolgten zu Verfolgern. In dem Augenblick, wo sie die Macht haben, so war es. Und ganz Europa war Staatsreligion, Christentum und es war viel Zwang. Nun gut, das ist jetzt 200 Jahre, hat das jetzt aufgehört, aber so dieser gesellschaftliche Druck, der war noch lange da, wann man sagt, das ist bis heute so. Wer zu Freikirchen gehört, wird bei vielen Leuten in Deutschland als Sekte angesehen. Man muss was Anständiges, wenn man zur evangelischen Kirche oder katholischen gehört, auch wenn man da nicht hingeht. So, das sind die Nachwirkungen mentalen dieser Staatsreligion, wo per Zwang alle irgendwie dazugehören, obwohl sie gar nicht gefragt worden sind. Und alle anderen sind Sektierer. Das ist ja bis heute so. Man muss es nicht übertreiben. Du kannst ja sehen, wenn Leute sich bekehren, junge Leute, die Bibel lesen, und dann sagen die, man muss es ja nicht übertreiben. Wir sind keine Sektierer, wir sind keine Fundamentalisten und so. So, das ist so das Klima. Und deshalb ist, ja, also dann war es 800 Jahre Staatsreligion. Was kam dann? Dann kam der islamische Sturm über den Nahen Osten und eroberte das alles und dann war vom 14. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts das Osmanische Reich beherrschte den ganzen Nahen und Mittleren Osten, auch in Nordafrika, und alle christlichen Gemeinden wurden ausgelöscht. Die starben. In Nordafrika, wo die blühendsten Gemeinden waren, Augustinus und Tertullian. Und all die Gemeinden in der Türkei hier, die hier erwähnt werden, oder an die Jesus in der Offenbarung des Johannes, über den Apostel Johannes, die sieben Sendschreiben, schreiben, alle ausgelöscht. Und heute kann man da Reisen machen und Ruinen besichtigen. Ephesus von dem römischen Theater, aber von Christen keine Spur. So. Dann war fast ein Jahrtausend total, Kirchen können sterben. Und Kirchen sterben, das hat Jesus angekündigt, der Petrus angekündigt, wenn sie das Wort Gottes verraten und verlassen. Das ist ihnen, der Kirche, nie gut bekommen, dass sie nach den 300 Jahren, wo sie eine verfolgte Minderheit war, da hat sie tapfer und fröhlich gelebt, sich gestärkt innerlich, und von außen viel Druck bekommen, manchmal Verfolgung, manchmal wurden sie toleriert, war unterschiedlich. Aber in den 300 Jahren ist sie gewachsen, war dynamisch, so stark, dass sie eine Mehrheitsgesellschaft beeinflusst hat. In dem Augenblick, wo sie die Macht hatte, verlor sie den Einfluss. Und deshalb ist es ganz typisch, dass die christliche Kirche heute in der ganzen Welt wächst. Außer da, wo sie die Macht hat und Einfluss hat und Geld hat. Westeuropa und Nordamerika. Das ist der einzige Teil der Welt, wo die christliche Kirche schrumpft. Das sollte jeder wissen, das hat jeder, der Zeitungen liest, weiß, kann wissen, was da ist. Hier, wo die größte Freiheit ist, wo die reichsten Christen und die schönsten Kirchengebäude sind, nirgendwo in der Welt gibt es Kirchen, die sich so viel bezahltes, gut bezahltes, hauptamtliches Personal leisten können wie in Deutschland. Nirgendwo. Und heute hörst du überall klagen, wie das geht und schrumpfen und wie geht das zusammen und so Sachen. Also die Macht ist uns nie gut bekommen. Und die Frage ist, wie geht es denn jetzt weiter? Und ich zeige dir das, um zu wissen, das, was Petrus im ersten Petrusbrief damals schreibt. Das sind die wesentlichen Elemente, die eine lebendige Gemeinde braucht, in schwierigen Zeiten mit einem Umfeld, das überhaupt nicht hilfreich zu sein scheint, wo sie keinerlei Unterstützung bekommen, sondern nur Schwierigkeiten gemacht bekommen. Wie soll da eine Gemeinde leben? Gucken wir uns das an. Drei Dinge schlägt er vor. Das erste ist, kleidet euch nicht altmodisch und ernährt euch gesund. Das ist das Erste. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wächst zum Heil. Das ist das Erste, was er sagt. Er schreibt das an Christen, an ihr Nicht-Christen, ihr Bösen, alles unmoralisch, werdet mal anständige Menschen. Nein, an Christen. Er weiß, die Bedrohung ist nicht, dass Leute uns verfolgen, dass wir kein Geld haben oder so. Das ist alles überhaupt Peanuts. Dass wir uns immer noch altmodisch kleiden, dass wir immer noch in Verhaltensweisen unterwegs sind, die eigentlich zu Jesus nicht passen, dass wir nicht die Jesus-Mode tragen, sondern die Mode der Gottvergessenheit und Gottlosigkeit. Bosheit ist ja allgemein, Betrug, Heuchelei. Heuchelei ist das Leben mit doppeltem Boden. Dass man nach außen als jemand anderes erscheint, der man innerlich wirklich ist. Und das ist die größte Not der Christen. Ich werde nie vergessen, zu einer silbernen Hochzeit eingeladen war, eine Andacht zu halten. Tolle Feier und dann der Woche danach kriegte ich nochmal einen Anruf, sollte kommen, dann kam raus, dieses Paar, verantwortliche Mitarbeiter in einer christlichen Gemeinschaft. Die Ehe war seit Jahren und Jahrzehnten total zerrüttet. Niemand hat das gewusst, sie haben es niemandem gezeigt. Jetzt nach der Silberhochzeit war es geplatzt, jetzt hielten sie es nicht mehr aus. Sie hatten alle Kraft da reingesteckt, nach außen die Fassaden zu halten, denn christliche Ehen funktionieren ja. Nicht wahr? Wenn man ein Ältester in einer Gemeinde ist, dann ist sowas nicht. Und anstatt zuzugeben, wir haben echte Schwierigkeiten als Ehe miteinander und wir brauchen Hilfe, das wollten sie nicht. Was würden die Leute sagen? Betrug, Heuchelei, dieses Leben mit doppeltem Boden. Dass wir nach außen uns darstellen, auch gerade in christlichen Gemeinden, als Leute, die wir innerlich echt nicht sind. Das ist so anstrengend, das macht nicht nur jeden Menschen und jede Ehe kaputt, das macht auch jede Gemeinde kaputt. Und deshalb sagt, pass mal auf, tut nicht so, als ob die eingeschränkten Finanzen, Kirchensteuern und Organisationen ein Problem wären, das ist Peanuts. Die Bosheit, die Heuchelei. Das Leben mit doppeltem Boden innerhalb der Gemeinde, das ist mörderisch. Und der Neid und die üble Nachricht. Das heißt, dass man über andere redet, ohne mit ihnen vorher geredet zu haben. Das kommt bei Ihnen sicherlich nicht vor in Ihrer Gemeinde. Petrus aber war der Überzeugung, das ist das Gift, an dem die allermeisten Gemeinden sterben. Dass sie übereinander reden, ohne miteinander zu reden. Üble Nachrede. Also die altmodischen Klamotten der Gottvergessenheit ablegen, die Jesusmode tragen. Zieht an, kommt in den Briefen immer wieder. Mit Jesus leben. Herr, wie willst du, dass wir leben? Das ist die Kernaufgabe. Und das Zweite, was dazu gehört, ist eine gesunde Ernährung. Ihr seid neugeborene Kinder, er sagt, das waren alles erwachsene Menschen. Er schrieb da nicht an den Kindergarten. Es waren alles erwachsene Menschen und er sagt ihnen, was ihr braucht, ist, ihr seid in eurer Gottesbeziehung zu Gott, seid ihr neugeborene Kinder. Und ihr wisst, wie das bei Babys ist, die schreien. Warum schreien die? Ja, wenn sie was zu essen brauchen, was zu trinken, dann schreien sie. Und seid so wie die Neugeborenen, habt einen Hunger nach der lauteren Milch, nach dem gesunden Wort Gottes. Was eine Gemeinde in Gegenwart und Zukunft, also wo man eine gesunde Gemeinde im schwierigsten Verhältnissen daran erkennt, dass sie einen Hunger hat nach dem Wort Gottes. Dass man einander ermutigt, die Bibel persönlich zu lesen. Und dass man miteinander sich trifft, um sie miteinander gemeinsam zu lesen. und dass man nicht genug haben kann davon, sie einander zu erklären und zu sagen, wie machst du das denn, dass du das in all deinen Alltag übersetzt, als Kaufmann, als Hausfrau, als Lehrerin, als Ärztin, als Schüler, als Student, wie machst du das denn? Das ist unsere Aufgabe. Ein Hunger nach dem Wort Gottes. Sie können sich ja selber testen. Ich bin ja Gastarbeiter hier nur. Und deshalb kann ich das ja alles so ungeschminkt sagen und muss sie ja gar nicht beurteilen, weil ich ja ihr Leben und ihre Gemeinden gar nicht beurteilen kann. Aber sie kennen sich selber ja und sie wissen ja, wie viel Zeit sie selber mit dem Wort Gottes zubringen. Und welche Schwerpunkte ihre Gemeinde und Gemeinschaft auf das Lesen und Studieren und Umsetzen des Wortes Gottes sind. Denn das ist das Einzige, was Wachstum gewährleistet. Gesunde Ernährung kommt aus dem Wort Gottes. Also das ist das Erste. Und jetzt fragt man, wie passt das zusammen? Sehen Sie, ich habe einen Freund, der hatte in seinem Leben schwierige Entscheidungen zu treffen, weil als der kam als 18-Jähriger, 19-Jähriger zum Glauben an Jesus und er hatte sich gerade entschieden, auf eine Weise zu leben, die überhaupt nicht, also mit dem christlichen Glauben nichts zu tun hatte, weil er sagt, an der Uni kannst du alles machen, da bist du nicht mehr unter Sozialkontrolle. Da war ich jetzt und dann kam er zum Glauben an Jesus und dann sagte er, ja, was sagt eigentlich Jesus zu Sex und was sagt er zum Leben überhaupt? Er kannte das ja alles nicht. Hat die Bibel gelesen und dann hat er festgestellt, was Jesus so sagt. Ist ja alles klipp und klar, Umgang mit Geld, Umgang mit Sexualität, vor der Ehe, außerhalb der Ehe, in der Ehe. Das sieht ja alles ziemlich ungeschminkt in der Bibel und Jesus redet dazu ziemlich deutlich. Und dann wusste er das klar und dann sagte er, aha, Jesus hat sein Leben für mich gegeben, ich will ihm. Und dann haben viele seiner Freunde gesagt, hör mal, bist du denn bekloppt? Wie lebst du denn? Das macht doch kein Mensch mehr heute. Und dann hat er ein folgendes Beispiel gesagt. Da hat er gesagt, sieh mal, stell dir mal vor, du siehst ein Video, wie Leute tanzen. An einer Disco oder so, auf einer Tanzparty. Du hast die Musik und den Rhythmus und siehst, wie sie sich im Rhythmus bewegen. Jetzt stell dir vor, der Ton wird abgeschaltet. Du hörst die Musik nicht. Du siehst nur die Bilder, wie die da rumhampeln. Da denkst du, die spinnen? Also wenn du die Musik nicht hörst, verstehst du nicht, warum die da so rumhampeln. Wenn du die Musik hörst, dann merkst du, die Bewegungen und der Rhythmus, das ist inspiriert von dieser Musik. Dann sagt er, so ist es mit uns Jesus-Leuten. Wir tanzen nach der Musik, die Jesus ist. Er, sein Wort und seine Kraft, die sind die Melodie, die Musik unseres Lebens. Wenn die Leute uns tanzen sehen, uns leben sehen, wie wir uns bewegen, wie wir uns verhalten, und hören die Jesusmusik nicht und kennen Jesus nicht, dann denken die, wir sind verrückt. Die können sich nicht erklären, warum wir ehrlich sind, warum wir treu in der Ehe sind, warum wir nicht fremdgehen, warum wir nicht habgierig, geizig über unseren Besitz wachen, dass wir großzügig teilen, dass wir als Familie Gottes leben, voller Vertrauen, ehrlich. Wir uns nicht voreinander schämen zu sagen, ich habe versagt, ich brauche Hilfe in der Seelsorge. Die Leute sagen, ihr seid ja verrückt. Sie hören, deshalb sagt er, predigt keine Moral. Sagt nicht, ihr müsst anständige Leute werden. Macht es besser. Nein, predigt Jesus. Dass sie die Musik hören. Dass sie diese Liebe kennenlernen, diese Kraft des Gekreuzigten und Auferstandenen, der zur Rechten Gottes ist, dass sie ihn kennenlernen und dass sie von dieser Musik angestiftet werden, das Leben zu tanzen. Jesus, ich habe nur eine Leidenschaft. Ich möchte mich so bewegen in dieser Welt, wie es zu dir passt, in deinem Rhythmus, so wie du es willst. Da sollen die anderen voll Verständnis dafür, dass sie mich, weil sie die Musik nicht hören, Jesus nicht kennen, für einen Vollidioten halten. Ja, das wird mich nicht beeindrucken. Daraus ziehe ich nur eine einzige Konsequenz. Ich muss dafür sorgen, dass sie die Musik hören, dass sie Jesus kennenlernen. Also das Erste ist, das ist nicht altmodisch Kleider, ein Grundernähren. Was auch immer kommt, ob sie mit X-Gemeinden zusammengelegt werden, noch ein paar Fahrstellen, nirgendwo in der Bibel steht, dass man solche schönen Kirchen besitzen muss, um Christus zu folgen. Wir wissen von keiner der neutestamentlichen Gemeinden, dass sie ein Kirchengebäude besessen hat. Ist toll, wenn man hauptamtliche Mitarbeiter bezahlen kann. Nirgendwo in der Bibel steht, dass das sein muss. Es ist eine Gemeinde, die liebt, wenn man einen Pfarrer mit Pensionsberechtigung haben kann. Also all die Probleme, die wir heute in der evangelischen Kirche haben, sind null Probleme, haben keinerlei, sie sind wichtig, sie müssen alle irgendwie gelöst werden. Wir leben nun mal in der Welt von Tischen und Bänken. Aber sie haben keine grundlegende Bedeutung für die Existenz des Volkes Gottes in dieser Welt. Und wenn sie das nicht begreifen, dann werden sie an den Problemen dieser Welt so mürbe gemacht und sich so zerstreiten, dass zum Schluss alles in Scherben liegt und niemand mehr zum Glauben kommt. Deshalb rate ich Ihnen, lesen Sie die Bibel, damit das Wesentliche Ihr Leben bestimmt, auch in den Gemeinden. Und das Erste war das. Das Zweite ist jetzt Jesus Grundstein oder Stolperstein. Das ist jetzt Vers 4. Zudem, also, zu ihm kommt ihr als zu dem lebendigen Stein. Also, ihr kommt zu Jesus. Und er ist der lebendige Stein. Kommt oft in der Bibel vor, Psalm 118 auch schon, der aus von Gott auserwählte Grundstein, das Fundament, oder der Schlussstein, der Schlussstein, der in einem Gewölbe ist, wo die ganzen Kräfte drauf sitzen, damit es nicht zusammenstürzt. Das ist der lebendige Grundstein Jesus. Zu ihm kommt ihr als dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist. Aber bei Gott ist er auserwählt. Er sagt, das Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde in schwierigem Umfeld ist, es steht und fällt alles mit Jesus. Und zwar, er ist der Grund- und Schlussstein, der alles zusammenhält. Und er ist zugleich der, den alle Experten, die Lebenshäuser in dieser Welt bauen und beurteilen, was man für Baumaterial braucht, als unbrauchbar verworfen haben. Das hat schon Jesus selber gesagt. Er hat das zitiert im Alten Testament. Der auserwählte Grundstein, den die Bauleute verworfen haben. Und ihr erkennt lebendige Kirchen und Gemeinden immer daran, dass alles sich um Jesus dreht. Und genau das ist der Punkt. Heute heißt es hier also, betont Jesus nicht so stark, lasst uns mehr von Gott oder von den Werten reden. Das schließt auch Grundleute anderer Religionen mit ein und auch Atheisten. Ja, auch anständige Menschen. Wir wollen ja nicht die Gesellschaft spalten, wir wollen ja möglichst zusammenhalten. Also lasst uns nicht so viel von Jesus reden. Gerade wieder gehört, das ist immer ein Gottesdienst mit anderen Religionen zusammen. Ja, wie soll ich mit Menschen zusammen zu Jesus beten, wenn die andere Religion sagt, Jesus als Gott anzubeten ist die größte Sünde, die man begehen kann und die nie vergeben wird, das ist Gotteslästerung. Das ist zum Beispiel das Grundbekenntnis des Islam. Das ist mir unbegreiflich. Man kann sprechen miteinander, muss zusammenarbeiten und friedlich miteinander zusammenarbeiten, Gottesdienst halten und zum gleichen Gott beten. Wo der andere, wenn ich zu Jesus bete, als der Herr, als den Herr, das als Gotteslästerung ansieht, ja, braucht man doch nicht viel Glauben, braucht man nur einen Verstand zum Denken, dass das nicht funktionieren kann. Gilt aber. In meiner Kirche ist das sehr empfohlen, dass wir möglichst auch Gottesdienste gemeinsam halten mit anderen Religionen. Ich will alles, ich bin sehr international unterwegs gewesen und ich
Asien, Afrika, Lateinamerika. Ich kenne insbesondere, bin als Vikar aus der Westbank Jerusalem eingetaucht worden in Islam. Ich habe mein Leben lang mehr verstanden, wahrscheinlich als die meisten je theoretisch studiert haben, über Islam. Das ist ein Reichtum meines Lebens. Aber da habe ich auch gelernt, miteinander beten geht überhaupt nicht. So geht überhaupt nicht. Aber da begegne ich Christen, die sagen, ja, wo liegt das Problem? Ich weiß gar nicht. Man muss doch miteinander, man muss nett miteinander sein. Aber man muss auch entscheiden, ob man Jesus folgen will. Ob man zuerst zum Volk Gottes gehört und in zweiter Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland. Was ist meine erste Staatsbürgerschaft? Müssen Sie schon entscheiden. Und wir haben uns entschieden, in den evangelischen Kirchen Zivilreligion zu machen. Das heißt, auf jeden Fall alles wegzulassen, was spaltet. Und Jesus spaltet. Jesus spaltet. Denn Jesus kannst du nicht aufzwingen. Das hat man in Staatsreligion früher getan. Hat man sie einfach gezwungen, als kleine Kinder getauft. Und dann mussten sie. Im Evangelium entspricht, dass man die Botschaft von Jesus sagt und dass ein Mensch und bittet, lasst euch versöhnen mit Gott. Bitten kann man ablehnen. Und das muss man respektieren. Niemand kann zum Glauben gezwungen werden. Man kann auch nicht mal Leute zu Christen erziehen. Man kann ihnen eine Bitte bringen, man kann ihnen das vorleben, man kann sie einladen. Und dann hängt alles davon ab, dass sie sich entscheiden, Jesus zu folgen. Und deshalb hat die Verkündigung des Evangeliums von Jesus immer die Folge, dass sich Gesellschaft teilt. Denn es wird immer die geben, die sagen, ja, ich will Jesus folgen. Und es wird immer auch die, es war von Anfang an so, lesen Sie Apostelgeschichte, und bis heute, es war immer so, dass es auch Leute gibt, die sagen, nein, danke, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Und das kann man nur respektieren. Bitten kann man ablehnen. Und dann heißt, da müssen wir entscheiden, wozu will ich gehören? Will ich zum Volk Gottes gehören? Und wissen Sie, das, was wir in Deutschland gelebt haben, in der sogenannten Volkskirche, ist, dass es keine Unterschiede gibt. Alle, die irgendwie in der Kartei stehen, sind natürlich Christen. Das Schlimmste, was man machen kann, jemand das Christsein absprechen. Ja, Gott entscheidet das sowieso zum Schluss. Muss sich ja gar niemand absprechen. Aber nach der Bibel ist ein Christ nur der, der Jesus, durch Jesus Vergebung der Sünden annimmt und ihn als Herrn bekennt und sagt, ich gehöre zu deinem Leib, zu deinem Volk, als Glied in deinem Leib. Ich gehöre zu deiner Gemeinde und dazu bekenne ich mich. Ich gehe deshalb in die Gottesdienste und ich diene ihnen in der Gemeinde an der Stelle meinen Gaben entsprechend. Deshalb geht es auf die Dauer nicht. Herzliche Grüße an alle, die über Livestream dabei sind, dass man auf die Dauer nur digital dabei ist. Es sei denn, man ist krank und kann das Bett nicht verlassen. Aber aus Bequemlichkeit, nicht in Gottesdienst zu gehen, wird Ihrem Glauben und der Gemeinde nicht bekommen. Gehen Sie körperlich dazu, bekennen Sie sich mit Ihrem Körper, indem Sie dorthin gehen dazu, ich gehöre zum Volk Gottes. Ich gehöre zu Jesus. Und dann sagt er, hier, es geht nämlich dann so weiter. Jesus, es entscheidet sich an Jesus. Die einen halten ihn für den Grundstein, du bist das Fundament, auf dich gründe ich mein Leben. Die anderen sagen, da taucht nichts, das ist nichts, das brauchen wir nicht, wir haben andere Fundamente. Okay, muss jeder entscheiden, aber der Gegensatz ist nicht neu, das war damals schon so. Und und dann sagt er, zu ihm kommt ihr als dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause. Das ist also eine Kirche. Das Mensch ist ja eigentlich kurios. Steine sind ja eigentlich was Totes. Na, ich sage, ja gut, aber du bist wie ein Stein als lebendiger Mensch. Wenn du zu Jesus kommst, bist du wie ein Stein, der im Haus Gottes. Das Haus Gottes ist keine Kirche, kein Gebäude. Sondern das Haus Gottes besteht aus Menschen, die auf Jesus aufgebaut sind, als einer zum anderen gefügt. Und deshalb gibt es auch nur Gemeinde wirklich körperlich in Anwesenheit mit lebendigen Meinen. So wie Steine aneinander gefügt werden, aufeinander, einer den anderen trägt und stützt und so ein Haus entsteht, in dem Gott wohnt. Wir feiern jetzt Gottesdienst. Unter dem Versprechen von Jesus, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte. Das heißt, hier ist Haus Gottes nicht, weil das eine schöne Architektur ist. Das ist es ja. Ihr seid stolz auf diese Kirche. So tolle Kirchen gibt es selten. Aber hier ist Haus Gottes, weil ihr Menschen sind, die auf Jesus gegründet als lebendige Steine zusammengefügt sind. Und da ist Jesus der Grundstein und er wohnt darin und hat versprochen, gegenwärtig zu sein. Also Grundstein oder Stolperstein, das wird die Entscheidung sein. Und ich sage noch einmal, angesichts all der Probleme, die wir in den Kirchen heute aus finanziellen und sonstigen gesellschaftlichen Gründen haben, achten Sie darauf, ob Jesus der Entscheidende ist. Denn der Weg der Kirchen wird sich auch darin entscheiden, ob sie Jesus als Grundstein, als unerlässliches Fundament ihres Lebens, einzeln und gemeinsam leben sind. Oder ob sie, Auferstehung ist ja nicht so wichtig, vielleicht ist das Grab gar nicht leer gewesen. Kommt er wirklich wieder zum Gericht? Glaubst du das? Sitzt er zur Rechten Gottes? Ist der Herr aller Herren Himmelfahrt? Haben sie Himmelfahrt gefeiert? Das größte Fest? Ist zur Rechten Gottes Thronbesteigung des Herrn Jesus? Verstehen Sie, an Jesus entscheidet sich. Grundstein oder Stolperstein. Und dann gibt es noch ein drittes hier. Ein drittes und letztes. Gemeinsame Aufgabe. Ich habe letzten Sonntag gepredigt in einer internationalen Gemeinde Open Air in Göttingen. Hochinteressant. Afrikanisch, Asiaten, Deutsche, viele, alles dabei. Und so bei wunderschönem Wetter in einem Park in Göttingen. Und diese Gemeinde hatte eine Internetseite und da habe ich gestaunt. Ah, da stand www.hals.de. Hals? Was ist denn das? Ja, das ist die Abkürzung für Haus der lebendigen Steine. HLS, Haus der lebendigen Steine. Er sagte, das ist es. Wir sind, Christsein ist in unserer Zeit, wir sind alle Individualisten. Wir leben die Freiheit, also ich bestimme, wie ich es mache und wo ich hingehe und was ich mache. Und da hat keiner das Recht, mir reinzureden. Und das gilt unter Christen wie unter Nichtchristen in diesem Land. Also diese individualistische Selbstbestimmung ist und das überhaupt das Wichtigste für uns heute. Nur es ist, so kann kein Christ leben. Und so hat auch noch nie ein Christ überlebt, so kann man nur sterben. Wenn die Steine aus einem Bau einzeln wieder da sind, dann ist das ein Trümmerhaufen. Dann liegt jeder Stein einzeln. Nur wenn er richtig zusammengefügt wird, auf dem richtigen Fundament, getragen von dem Schlussstein, das Gewölbe, dann ist es das Haus der lebendigen Steine. Und deshalb ist dir das heute ein großes Problem. Ich erlebe, ich mache Fernsehen und ich mache viel Internet und ich staune, freue mich natürlich daran, dass digital heute so viel möglich wird. Und erlebe die tollsten Sachen, wie Menschen Jesus kennenlernen und sich bekehren, Jesus zu folgen. Ich stelle aber auch fest, dass es heute ein Problem gibt. Die Leute bekehren sich zu Jesus und sind ganz begeistert über das Evangelium, das sie da hören und schreiben Briefe und wollen, dass es noch mehr ist und weiter ist und so. Alles toll. Und dann sage ich, haben Sie eine Gemeinde? Ich sage, Gemeinde, ja, wir haben da so einen Hauskreis. Ich sage, in Ihrer Nachbarschaft gibt es doch auch Christen, oder? Ja, weiß ich nicht. Haben Sie mal gesucht danach? Ja, aber da, die und die passen deswegen, die Musik ist schräg, die andere ist zu konservativ und die haben dies und jenes und dann hat man so lange rumgeguckt, überall hat man die. Wissen Sie, wenn Sie selber reingehen, dann schütteln Sie so lange den Kopf, bis das Haar von ihrem Kopf in die Suppe fällt, das sie finden wollten. Sie finden überall Gemeinden, in denen die Haare in der Suppe sind, in denen es Sünde gibt, Versagen gibt, etwas gibt, was ihnen nicht passt. Und da wir Individualisten sind, heißt, sind wir zum Schluss nirgendwo. Wir brauchen auch niemanden und wir meinen, dann komme ich eben alleine mit den drei anderen, die noch so ticken wie ich. Vorhin aber haben Sie im Glaubensbekenntnis hier laut miteinander gesprochen, dritter Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist, die eine heilige allgemeine christliche Kirche. Das haben wir gesagt im Glauben, so sehr wie wir an den Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben, glauben wir nicht an die Kirche, sondern dass es sie gibt. Die eine weltweite Kirche aus allen Kulturen, in allen Stilformen, Musikformen und so weiter, die Jesus als den Herrn bekennt. Und ich bekenne, dazu gehöre ich. Das ist meine Erfahrung, ich bin rumgekommen in der Welt. Und ich habe mir gesagt, ich kann nur als Jünger Jesu im Volk Gottes leben. Und überall, wo ich je gelebt habe, habe ich die Menschen gesucht, die Jesus lieben und ihm folgen. Und ich war ein sehr merkwürdiger. Und manchmal habe ich drei alte Omas gefunden und habe mich mit ihnen getroffen und gebetet und die Bibel gelesen. Aber nie, nie bin ich irgendwo allein geblieben. Es gab auch nie einen Grund. Ich habe Gottesdienst in allen Formen gefeiert, mit traditionellen Liturgien und mit Rock- und Popmusik. Tanzend in Afrika und steif wie ein Stock gefroren in Europa im Kühlschrank. Oder in Japan, alles möglich. Es gibt so viele verschiedene Formen. Aber es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Gemeinschaft. Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft, hat Nikolaus Graf Zinzendorf gesagt, der große Europäer. Und das sollten Sie wissen, was auch immer die Zukunft bringt und was auch immer für Probleme Sie haben mit Gemeinden und in Ihren Gemeinden, auch in dieser Gemeinde, wo geht der Weg hin? Hier sind die wesentlichen Orientierungspunkte. Nicht? Die alten Klamotten ableben, die Jesusmode anziehen, wirklich ihm folgen. Hunger nach dem Wort Gottes, das ist das erste Kennzeichen. Das zweite ist, alles entscheidet sich an Jesus. Ohne ihn trägt nichts. Er ist Grundstein oder Stolperstein. Und das dritte ist, immer gemeinsam Aufgaben erfüllen. Es gibt was zu tun. Sagen Leute auch, ich brauche den, ich komme auch so zurecht. Ich sage, hast du mal danach gefragt, ob die anderen dich brauchen? Wenn du ein lebendiger Stein im Haus Gottes bist, dann gehörst du zu der Gemeinde. Du musst dahin gehen in die Gemeinde und fragen, wo braucht ihr mich mit meinen Gaben? Wo kann ich mittragen? Es geht nicht um die Frage, brauche ich die anderen? Die reichen Egoisten brauchen niemanden. Die haben immer selbst genug. Die Frage ist, wo braucht der Herr Jesus mich? Einer trage des anderen Last, damit er den Grundsatz von Jesus erfüllt, schreibt Paulus im Galaterbrief. Wo werde ich gebraucht? Ich wage sie einzuladen und herauszufordern, wer auch immer sie sind. Wo ist ihr Platz in der Gemeinde und in welcher? Und sind sie ein Teil im Haus der lebendigen Steine? Und bauen sie mit, denn das ist die nächste Folge, die einzige Leidenschaft, die eine Gemeinde braucht, ist. Wie kommen neue Menschen zu Jesus? Wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie ihn nicht kennen? Also, wem kann ich erzählen? Wem kann ich erzählen? Und jeder von ihnen hat Menschen in der Reichweite, die nur er erreicht und niemand anders. Kennen sie dieses Brennen in ihren Herzen? Dass sie Nachbarn und Kollegen und andere Menschen für sie beten und sagen, was kann ich tun, was kann geschehen, damit sie Jesus kennenlernen, damit sie lebendige Steine werden, eingefügt ins Haus Gottes. Deshalb, eine lebendige Gemeinde, die sich auf Jesus gründet, ist immer eine missionarische Gemeinde. Lebt nie nur eine Gemeinde, die nur an sich selbst interessiert ist, ist schon tot. In sich selbst. Und es wird auch bald offenbar werden, dass sie tot ist. Nur eine missionarische Gemeinde, die neue Menschen zu Jesus einlädt. Das ist der Grund unseres Daseins in dieser Welt. Ach, Herr, ich lade Sie ein. Lesen Sie die Heilige Schrift. Studieren Sie, wo der Weg hingeht. Wir leben in großen Zeiten, ich möchte in keiner anderen Zeit leben. Ja, wir sind eine Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft, die mit Jesus wenig anfangen kann. Aber das ist unsere Platzanweisung. Wir haben einen Grundstein, der trägt, der fällt, der bleibt, alles andere vergeht. Was für ein Leben! Und ihn feiern wir in diesem Gottesdienst. Herr, ich danke dir. Wir beten dich an, du Herr zur Rechten Gottes, der du kommen wirst, in Herrlichkeit zu richten, die Lebenden, die Toten. Den neuen Himmel und die neue Erde aufrichten, in der Gerechtigkeit wohnen. Du wirst kommen, alle Tränen abwischen. Und nun baust du deine Gemeinde. Und in diesem Augenblick bitten wir dich für alle deine Kinder in den Gefängnissen und Konzentrationslagern, die leiden und die ächzen unter den Lästen, die in den Kriegs- und Notgebieten, die dir dienen, dich ehren unter Trümmern, wo Blut fließt und Hass herrscht. Herr, baue deine Gemeinde. Amen.
Herr, himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, das war mal wieder starker Tobak. Ich sage dir von ganzem Herzen Dank dafür, dass du uns nachgehst, dass du uns ermahnst, dass du uns auch vor allen Dingen zeigst, wie es richtig ist, an deine Hand zu gehen, dass du uns vergegenwärtigst, in welcher Gesellschaft wir leben, in welcher Welt wir leben, aber dass du uns auch aufforderst, dich in dieser Gesellschaft zu leben, dich zu verkörpern, deinen Willen zu tun. Und ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinde hier zusammengerufen hast und dass du so zu uns gesprochen hast, dass du so viel Erbarmen hast. Vor allen Dingen danke ich dir dafür, dass du so eine endlose Geduld mit uns hast. Ich bin so beschämt, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Dinge ich tue in der Woche oder auch am Tag, die absolut gegen dich sind. Herr, ich bitte im Namen von uns allen um Vergebung dafür. Ich bitte dich darum, dass du uns weiter an deine Hand nimmst, uns weiter ermahnst, ja, und dass du für uns ein Stolperstein bist, dass du uns stolpern lässt über unsere eigenen Handlungsweisen, dass wir nicht bei allen anderen auf Äußerlichkeiten achten und das Haar in der Suppe suchen, sondern dass wir dir nachfolgen, dass wir auf dich schauen und uns Wegweisung von dir geben lassen. Und dass wir das so sagen können wie der Paulus, der gesagt hat, mein Leben ist Sterben und Sterben ist mein Gewinn. Dass wir so denken, wie du denkst, dass wir so fühlen, wie du fühlst und dass wir so reden, wie du redest. Dass wir offen sind für das, was du zu uns sprichst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir das hören dürften. Und nun möchte ich auch bitten für die Welt. Du siehst viele Dinge, die passieren in der Welt um uns herum, die uns das Entsetzen ins Gesicht bringen. Du siehst die Kriege, die stattfinden. Du siehst, dass diese Bereitschaft, miteinander zu reden, alles so oberflächlich ist. Dass nichts ernst gemeint ist. Ich bitte dich von ganzem Herzen, nimm du dich diesen Menschen an. Öffne du ihre Herzen für dich und verschließe du ihr Denken und ihr Herz für die Welt. Lass deinen Frieden in sie einziehen, denn dann können sie auf Frieden nach außen leben und dann wird Frieden in dieser Welt entstehen. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die jetzt in Altenheim Dienst tun, an dem Nächsten, dass sie die Kraft und die Weisheit und die Liebe haben, den Menschen zur Seite zu stehen und zu dienen. Ich möchte dich bitten für die Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehr und Rettungsdienst, für die Kollegen von der Polizei. Herr, geh du mit ihnen. Du siehst, welche schwierige Situationen sie haben. Feuerwehrleute, die täglich angegriffen werden. Polizisten, die sich Gewaltexzessen gegenübersehen und oft mit ihrem Leben bezahlen dafür. Herr, sei du ganz, ganz fest bei ihnen. Gib du ihnen auch Menschen, die ihn von dir erzählen. Gib ihnen Kollegen, die dich im Herzen haben und die ihnen Mut zusprechen, in deinem Namen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dir das alles so anvertrauen dürfen, dass wir über alles mit dir reden können. Ich bitte dich darum, dass du uns als Gemeinde segnest und weiter aufbaust. Und alles andere, was uns noch so am Herzen liegt und alles andere, was uns bewegt, wollen wir in dem Gebet sprechen, was du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte euch den Segen des Herrn zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe Frieden. Amen.